in Zukunft, der Agenda-Podcast.
Unser Landwirtschafts- und Ernährungssystem steht vor großen Herausforderungen. Durch die stetige Industrialisierung und Globalisierung der Landwirtschaft werden wertvolle Rohstoffe ausgebeutet, Böden und Wasser verschmutzt, der Klimawandel wird verstärkt und die Gesundheit der Menschen belastet. Die Handelsstrukturen der Agrarmärkte führen zu einer ständigen Verschärfung globaler Ungleichheiten und zur Verarmung zahlreicher LandwirtInnen weltweit. Doch welche Ernährung ist zukunftsfähig? Unser neues Bildungsmaterial »Zukunftsfähige Ernährung am Beispiel der Region Eifel-Mosel-Hunsrück« beleuchtet Herausforderungen im globalen Ernährungssystem, gibt Hintergrundinformationen zu Lösungsansätzen und stellt Porträts von Menschen aus der Region vor, die Alternativen bereits umsetzen. Mein Name ist Edda Treiber und ich habe ein paar der Akteure aus dem Bildungsmaterial besucht und mit ihnen über ihre Arbeit gesprochen. Den Anfang macht Paul Brandsma vom Demeterhof Breit.
Wir sind heute hier im Bittlich auf dem Demeterhof Breit und mir gegenüber sitzt Paul Brandsma vom Demeterhof. Paul, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, genau. Paul Brandsma, mein Name. Ich bin Landwirt hier in Bittlich auf dem Demeterhof Breit. Jetzt seit 1990, also vor 33 Jahren, hier ist Ostern, genau 33 Jahre haben wir von meiner Frau hier den Hof übernommen und umgestellt auf Ökolandbau, also auf Geodynamisch. Und seit in dieser Zeit ist ein Haufen geschehen, genau.
Kannst du uns berichten, was ihr hier für Produkte auf dem Hof habt? Also ihr haltet Kühe und was habt ihr noch für Tiere und was kann man sonst noch hier bei euch kaufen?
Ja, also wir sind ja eigentlich hier gekommen als Kuhbauern, ne? Also wir kommen aus den Niederlanden, alle beide. Und wir haben damals auch Kühe mitgebracht aus den Niederlanden, sind eigentlich Kuhbauern, Kuh- und Käsebauern, könnte man sagen. Also wir sind in der Eifel und noch weit ein bisschen darüber hinaus bekannt geworden durch unseren Gouda-Käse, den wir seit 33 Jahren machen. Also wir haben mit Kühe tatsächlich angefangen und sind in all diesen Jahren gewachsen in der Vielfalt, könnte man sagen. Es ist immer mehr dazugekommen. Wenn man eine Bio-Käserei hat, so wie wir den haben, fällt natürlich Molke an in die Käserei als Nebenprodukt. Und Molke kann man vielfältig verwerten, aber das Einfachste ist dann Schweine zu halten und diesen Schweinen diese Molke zu füttern. Von daher haben wir eigentlich von Anfang an auch Schweine. Später sind da die Hühner dazugekommen. Dann haben wir noch ein paar Schafe. Ein befreundeter Imker hat Bienen hier auf dem Hof. Und das ist so auch von der Tierhaltung her schon ein bisschen die Basis für unsere Produkte auch, also Fleisch und Milch, aber Milch in erster Linie für Käse oder für Frischmilch. Wir haben eine kleine Käserei und ich mache auch seit über 30 Jahren Käse aus unserer Milch. Seit 1992 wird alle Milch zu Käse verarbeitet und wir machen also Rohmilchprodukte, Rohmilchkäse, wirkliche Bauerngouda. Quark aus Rohmilch, verkaufen Frischmilch, wir verkaufen Fleisch von den Tieren und dann halt die pflanzlichen Produkte. Wir haben Ackerbau, wir haben also einen sehr gemischten Betrieb, ich habe schon gesagt, gewachsen in der Vielfalt. Also wir haben sehr viele Kulturen auf dem Ackerhauch, wir haben bauen eigentlich alle Getreidearten an, Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer, Gerste, Tritikale als Futtergetreide. Dann bauen wir Kartoffeln an, auch eigentlich um noch ein Produkt zu haben, was man gut verkaufen kann. Und seit letztes Jahr ist noch Feldgemüse dazugekommen. Wir bauen also auch im Acker Gemüse an. Möhren, Zwiebeln, Kürbisse, Sellerie, so Dinge, die man gut auf dem Acker auch machen kann. Und da haben eigentlich schon die meisten Produkte daneben. Dann kommt eigentlich noch das Streuobst. Wir haben viele Streuobstwiesen und haben eigentlich vom Anfang an immer einen großen Wert drauf gelegt, die Landschaft, so wie die hier ist, mit unserer Landwirtschaft gut zu versorgen und die Landschaft auch gut zu gestalten und haben also Streuobst, sehr viel Streuobst, sehr viel Verschiedenes, viele alte Apfelsorten und machen aus diesen Äpfeln, machen wir jedes Jahr, wenn es eine Ernte gibt, Saft, also verkaufen also auch einen Apfelsaft und dann haben wir eigentlich so ungefähr die Produktpalette, die wir hier auch anbieten.
Ja, das ist ja sehr vielfältig, was ihr hier anbietet, da steckt bestimmt auch sehr viel Arbeit dahinter. kannst du uns vielleicht berichten, wie so ein Arbeitsalltag von dir aussieht? Also wann stehst du morgens auf und was fallen für Aufgaben dann den Tag über an und wann hast du abends Feierabend?
Also in den ersten Jahren war das natürlich wirklich hart, ja. Also da mussten wir mit einfacheren Mitteln quasi lange Arbeitstage bewältigen und sind früh aufgestanden, 5:30, 6 Uhr. Mittlerweile ist auch der Hof in seiner Mitarbeiterschaft gewachsen. Also wir haben draußen in der Landwirtschaft sind wir mittlerweile mit 5 Leuten, die da die Arbeit bewältigen und stehen also morgens 6:30 auf, fangen so 6:45 Uhr im Stall an, melken die Kühe jeden Tag, also morgens und abends. Ja. Die Kühe geben uns auch schon ein bisschen den Arbeitsrhythmus an. Also die Kühe, die stehen wirklich vor der Stalltür morgens 7 Uhr. Also ein Bauer darf eigentlich nicht verschlafen. So die Kühe geben eigentlich den Takt an und wie gesagt, morgens Stall, abends, also morgens melken, abends melken. Und das sind dann die Stallzeiten, die rahmen eigentlich das Ganze ein. Und zwischendrin ist halt so vielfältig, wie der Hof ist, ist auch die Arbeit sehr vielfältig. Also Hühner versorgen, Ackerbau, je nachdem, je nach Jahreszeit. Klar, wir haben den ganzen Tag zu tun. Von 7 bis 7 kann man sagen. Mit ein paar Pausen. Ein paar Pausen sind auch wichtig, weil in den Pausen, die kann man nutzen für soziale Dinge, da muss man miteinander sprechen. Die Kommunikation ist natürlich sehr wichtig, weil wir viele Leute auf dem Hof sind und müssen die Dinge auch wirklich gut planen, gut besprechen und für jeden Tag wieder einen guten Plan haben. Gerade wenn man auch mit vielen Praktikanten und Auszubildenden arbeitet, ist dieses Planen und diese Kommunikation sehr wichtig.
Als ihr damals hier in die Eifel gekommen seid, habt ihr ja entschlossen, dass ihr den Hof umstellen wollt auf eine biologisch-dynamische Landwirtschaftsweise.
Ja.
Wie ist es denn hier so angekommen damals, als ihr gesagt habt, wir wollen das hier irgendwie alles anders machen?
Ja, ich glaube, die umliegenden Bauern waren erst ein bisschen skeptisch, was passiert da? Vor allem haben die gesagt, jetzt kommt ein Holländer. Ein bisschen aufpassen. Aber wir sind schon ein bisschen untypisch für einen Holländer in der Eifel. Also die meisten holländischen Bauern, die hier hinkommen, bauen hier größere Betriebe auf und wir haben halt unseren sehr vielfältigen Betrieb und wir haben uns mit den Bauern kommen ganz gut klar und auch, denke ich, die Menschen in der Umgebung. Wichtig ist natürlich zu sagen, dass wir von Anfang an gemeinsam mit man könnte sagen, umliegenden, also Freunde vom Hof oder Verbraucher, könnte man sagen, die Idee hatten, einen Verein zu gründen und mit diesem Verein den Hof zu kaufen. Also der Verein Hof Breit e.V. gibt es auch schon lange, wie wir hier sind. Und diesem Verein haben wir eigentlich immer uns vor allen Dingen die Ziele gesetzt, die Landwirtschaft wieder näher an die Gesellschaft zu bringen. Das haben wir eigentlich vor über 30 Jahren schon als sehr wichtig empfunden, dass wir das also Stadt und Land zusammenarbeiten. Und das wir haben da eine Satzung aufgebaut und in dieser Satzung steht zum Beispiel, dass wir sehr viele Menschen, also Menschen vermitteln wollen, wie die Zusammenhänge draußen sind in der Natur, im Zusammenhang mit Nahrungsmittelerzeugung und Lebensmittelerzeugung und dann auch die kulturellen Aspekte, die Landwirtschaft einfach mit sich bringt. Ja, und das haben wir eigentlich von Anfang an als sehr, sehr wichtig empfunden.
Euer Betrieb ist ja inzwischen Demeter zertifiziert. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu was sagen, was genau bedeutet Demeter und warum habt ihr euch auch für Demeter entschieden?
Genau, wir sind seit 30 Jahren Demeter zertifiziert und ich und meine Frau, wir haben beide eine Ausbildung absolviert in den Niederlanden für biodynamische Landwirtschaft und die Demeter-Landwirtschaft oder die biodynamische Landwirtschaft ist ein Landwirtschaftssystem, könnte man sagen, was für uns sehr schlüssig ist, weil da der ganze Betriebskreislauf wirklich, wirklich zu Ende gedacht wird, weil auch da die Tierhaltung zum Beispiel dazugehört und weil es da gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, die man eigentlich schon seit Jahrhunderten oder vielleicht seit Jahrtausenden schon kennt in der Landwirtschaft, die wir da pflegen und weiterentwickeln wollen. Da eignet sich die Demeter-Landwirtschaft sehr gut dafür. Ich finde, das ist einfach das meist ganzheitliche Konzept, was es da gibt, um halt gesunde Nahrungsmittel, gesunde Lebensmittel zu produzieren und auch um die Kulturlandschaft so zu pflegen und so zu versorgen, wie sie es eigentlich braucht.
Kannst du vielleicht genauer beschreiben, ein Beispiel der Kühe, die ihr haltet, also wie das dann aussieht, wenn die Kälber auf die Welt kommen, was passiert dann mit denen und genau, wie lange können die bei euch auf dem Hof bleiben?
Ja, genau, das ist bei uns so, dass die Kühe tatsächlich eine zentrale Rolle auch spielen, weil die Kühe und die Tierhaltung, also die Gemüsekühe, eine wichtige Rolle spielen, weil sie eigentlich das Futter, was wir im Betrieb produzieren und auch das Dauergrünland, was wir haben, also unser Hof hat 50 Hektar Dauergrünland, was man nicht eigentlich zu Acker machen kann. Die Kühe können dieses Dauergrünland sehr gut verwerten und produzieren daraus Milch und sehr guten Mist auch. Dieser Mist kann man verkompostieren und dieser verkompostierte Kuhmist ist also eine sehr wichtige Grundlage für draußen den Bodenaufbau, die Düngung mit dem Kompost. Und das schließt eigentlich dann den ganzen Betriebskreislauf insgesamt und deswegen werden auch die Kühe einen sehr hohen Wert beigemessen im biodynamischen und wenn wir über Kühe reden, reden wir über behornte Kühe bei Demeter. Also wir züchten also horntragende Kühe und haben da auch noch mit der Zuchtrichtung noch eine spezielle Richtung, dass wir eigentlich unsere hofeigene Kuh züchten. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir nutzen keine Weltgenetik, wie es heute üblich ist, ja, dass man irgendwie auf der ganzen Welt Zuchttiere importiert und so, und dass man also eine Weltgenetik hat, sondern wir haben wirklich eine richtige Hofgenetik. Wir züchten mit unseren eigenen Tieren und ziehen auch aus der eigenen Herde eigenen Bullenkälber nach, die wir dann auch als Deckbullen entweder selber einsetzen oder verkaufen. Und dann die Frage mit den Kälbern, genau, also wir sind seit ein paar Jahren dran, auch die Kälber möglichst bei der Mutter aufzuziehen, beziehungsweise bei den Ammenkühen. Und das ist aber bei uns noch in Entwicklung. Wir schaffen das ungefähr mit der Hälfte der Kälber, dass wir die auch muttergebunden oder ammengebunden aufziehen können. Die anderen Kälber ziehen wir auf, so wie wir es immer gemacht haben, einfach in kleinen Gruppen und natürlich mit Milch von den eigenen Kühen, also Vollmilch, keine Pulvermilch oder so, also Eigenmilch von den eigenen Tieren. Bisher ist das sehr, sehr zufriedenstellend. Demeter hat tatsächlich das Bestreben, in dieser Richtung immer das weiterzuentwickeln und möglichst auch auf den Betrieben die Kälber muttergebunden aufzuziehen.
Jetzt hattest du vorhin ja erzählt, dass ihr damals einen Verein gegründet habt, der hier Eigentümer ist von dem Hof. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, sowas zu machen? Ich denke, es ist ja eher außergewöhnlich, dass der landwirtschaftliche Betrieb von einem Verein oder dass ein Verein den landwirtschaftlichen Eigentümer des Betriebs ist.
Also es gab damals tatsächlich, so 1980, 1990 rum, gab es tatsächlich in Deutschland ca. 50 bis 60 Höfe, die das ähnlich gemacht haben. Die haben uns inspiriert, die haben das entwickelt, das Modell, weil wir eigentlich der Meinung waren, dass das Land uns allen gehört. Ja, das ist eigentlich auch eine alte Indianergeschichte, könnte man sagen. Ja, als die Indianer in 1860 in Amerika gefragt wurden von den Blanken, ob die Blanken das Land kaufen können, haben die Indianer gesagt, wie stellt ihr euch das vor? Wie kann man Land kaufen? Ja, man kann die Luft nicht besitzen, man kann das Wasser nicht besitzen. Wieso soll man dann die Erde besitzen können? Und das stammt so ein bisschen, die Idee stammt auch ein bisschen daher, dass wir gesagt haben, es ist ein gemeinsames Anliegen von Bauern und Verbrauchern, um die Erde richtig zu versorgen, richtig zu pflegen und auch über mehrere Generationen gedacht. Und Land soll keine Spekulation, soll nicht spekulierbar sein oder soll keine Handelsware sein, der Boden und das Land. Das Land muss eigentlich in gemeinsamer Hand sein und das ist eigentlich unsere Inspiration. Daraus hat sich beim Verein also ein ganzes Kulturprogramm eigentlich entwickelt, in dem Sinne, wie ich eben schon erklärt habe, dass das ein gemeinsames Anliegen ist, wo Verbraucher und Bauern zusammenarbeiten sollen.
Ja, sehr spannend. Gab es auch irgendwelche Herausforderungen, vor denen ihr standet?
Ja, es gibt da natürlich immer Herausforderungen, gerade wenn man das auf diese Art und Weise organisiert. Dann muss man natürlich alle, die da mitmachen wollen, unter einem Hut bekommen. Auch die gleiche Zielrichtung verfolgen und das ist eine Herausforderung. ist uns aber eigentlich all die Jahre ganz gut gelungen, dass wir prima, wie ich eben auch erzählt habe, die Kommunikation ist da wichtig und dass wir mit allen, die da beteiligt sind, so sprechen, dass wir auch die gleichen Ziele verfolgen. Und das war eine Herausforderung, aber ich denke, wenn ich zurückblicke jetzt auf diese gut 30 Jahre, ist uns das relativ gut gelungen.
Wenn wir jetzt mal so auf die ganze Welt blicken, insgesamt kann man ja schon feststellen, dass unser Agrarsystem eigentlich vor einem Kollaps steht, dass es so nicht weitergehen kann. Was würdest du sagen, wie muss die Landwirtschaft in Zukunft aussehen, um uns alle ernähren zu können?
Also ich bin schon jahrzehntelang der Überzeugung, dass ökologischer Landbau wirklich enorme Chancen hat. Die ökologische Landbau ist einfach von Forschungsseite und von staatlicher Seite immer ein bisschen vernachlässigt worden auf die Förderung auf dem Gebiet. Und ich denke, man muss alle Dinge, die der Ökolandbau bietet, einfach noch mehr fördern und das noch mehr in Gespräch bringen. Ich glaube, dass wir uns wirklich, wenn wir uns in Zukunft richtig gut ernähren wollen und auch alle Menschen ernähren wollen, dass wir eigentlich eine ökologische Agrarwende brauchen. Und eigentlich muss man davon weg, dass man sagt, ich glaube, es wurde der Fehler gemacht in der Landwirtschaft, dass Landwirtschaft eher als so ein Industriezweig. Also Landwirtschaft ist keine Industrie. Das sind einfach zwei ganz verschiedene Sachen. Ja, Landwirtschaft ist nicht nur Produktion. Landwirtschaft ist Pflege, ist Qualitätsverbesserung, ist einfach grundsätzlich was ganz anderes. Und dieses Denken muss sich eigentlich da ändern. Also in der Landwirtschaftsschule sollte man eigentlich die Fächer Tierproduktion und Pflanzenproduktion umbenennen, wieder über Landbaukultur reden und eine Agrarkultur mit einem anderen Hintergrund als nur produzieren. Und da ist Gott sei Dank, glaube ich, auch in der breiten Masse schon das angekommen. Ich glaube, auch bei den Bauern ist das, glaube ich, angekommen, dass wir nicht bis zum Teufel kommen raus nur produzieren können und Stickstoff importieren können und Stickstoff günstig produzieren können, nur dass wir einen anderen Ansatz brauchen. Ich glaube, der Ökolandbau mit seinen ganz vielen Möglichkeiten muss da mehr nach vorne gebracht werden. Wir können den Boden deutlich mehr verbessern noch. Wir müssen eigentlich beim Boden ansetzen. Der Boden ist an vielen Orten sehr schlechten Zustand. Und da müssen wir eigentlich den Fokus drauf richten, gemeinsam. Dann, wie wir das jetzt politisch und gesellschaftlich natürlich dann umsetzen wollen, das muss man sich dann nochmal genau anschauen. Aber bei Biolandwirtschaft sagt man eigentlich immer, die Umstellung fängt im Kopf an und nicht auf dem Acker. Das ist eigentlich der zentrale Spruch da. Ja.
Was würdest du sagen, was brauchen wir hier in der Region Trier, um eine Agrar- und Ernährungswende voranzubringen?
Also wir brauchen eine gute Kommunikation, einen guten Austausch. Wir brauchen Möglichkeiten, wo sowohl Verbraucher im Hinblick auf Ernährung als auch Landwirte im Hinblick auf Produktion sich fortbilden können. Und ich denke, damit fängt es an. Also das ist eigentlich dann auf der Ansatz, wo ich eben gesagt habe, das fängt eigentlich im Kopf an. Man muss da Beispiele auch bringen, ja, wie es wirklich gut funktioniert. Es gibt auch immer mal wieder Beispiele im Ökolandbau, wo es vielleicht nicht so hundertprozentig gut funktioniert. Also eine gute Bildung, eine gute Ausbildung ist da sehr wichtig. Wir sind da auch schon oft im Gespräch mit den Schulen gewesen. Die tun schon wirklich sehr, sehr viel Gutes. Es gibt an der Berufsschule junge Lehrer und einige Lehrer, die das wirklich einen guten Ansatz haben. Aber auch da müssen wir weiter das voranbringen, dass Ökolandbau auch in den Fachschulen und in den Schulen gelehrt wird. Ja. Ich glaube, die Entwicklung da geht noch ein bisschen zu langsam. Also, da müssen wir wirklich mit vereinten Kräften schauen, dass wir in diese Richtung weiterarbeiten.
Was ist dein Wunsch für die Zukunft?
Also mein Wunsch für die Zukunft, wenn ich jetzt mal einfach auf die Landwirtschaft dann beziehe, ist mein Wunsch, dass es immer mehr junge Landwirte gibt, die Höfe übernehmen, dass es denen auch möglich gemacht werden, weil es gibt viele Höfe, die keinen Nachfolger haben und dass wir viele junge Leute bekommen, die sich gut ausbilden lassen, die eine gute Ausbildung haben und die dann den Hof übernehmen und umstellen auf Ökolandbau. Also das wäre schön. Es tut sich da schon ein bisschen was. Hier um Wittlich herum gibt es schon einige junge Landwirte, die umgestellt haben, und das müssen noch mehr werden.
Ja, dann vielen Dank, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast, und dann wünsche ich dir noch einen schönen sonnigen Tag.
Danke dir für das Interview.
Mehr Infos zum Projekt findet ihr in den Shownotes und auf www.la21-trier.de.